Ich möchte jetzt einfach noch einmal beten. Herr Jesus, nimm du alles Störende weg und gib uns Gnade, dass wir uns jetzt da vertiefen können in dieses fantastische Thema, von dem wir schon gehört haben in der Einleitung, Herr, diese ganzen Probleme, dieses Buch, an das sich so wenig Prediger heranwagen. Herr, und jetzt danke ich dir. Ich preise dich für den Heiligen Geist. Ich brauche, Herr, ein doppeltes Maß von ihm und göttliche Weisheit. Und Herr, ich danke dir, du wirst uns das Wort, die Schrift aufschließen. Und alle Ehre gehört dir ganz allein, Herr Jesus. Amen. Meine Freunde, es ist so, das Schweigen hat Hiob gebrochen. Wir müssen uns eines klar sein, Freunde, es ist unvorstellbar. Man sagt ja, ein Krankenbesuch ist oft zu lang, aber selten zu kurz. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, Freunde, jetzt sind diese Männer da eine ganze Woche, Tag und Nacht zusammen und reden nicht. Das ist schon außerordentlich. Sie reden nicht. Und dann plötzlich bricht es aus diesem Hiob heraus. Meine Freunde, er hat keine Erklärung. Ich will es euch noch einmal kurz vor Augen führen. Es war ein steinreicher Mann, ein gesegneter Mann, ein gottesfürchtiger Mann mit einer herrlichen Familie, 7 Kinder. Warum sage ich denn 7 Kinder? Es waren doch 10. Wisst ihr, Freunde, ich erinnere mich an einen Besuch bei einem arabischen Christ in der Nähe von Bethlehem. Und er war da der Bürgermeister von einem Dorf. Und jetzt habe ich ihn gefragt, wie viele Kinder hast du eigentlich? Er hat mir seine Töchter vorgestellt. Gedacht, vielleicht wäre da so eine Tochter von ihm, eine für meine Söhne. Und so. Dann habe ich gesagt, wie viele Kinder hast du? Und dann hat er mir gesagt, ich habe 11 Kinder und 3 Töchter. Freunde, das ist die Mentalität. Die Söhne sind Kinder. Und die Töchter sind Töchter. Und meine lieben Freunde, dieser Hiob hier, der war nun vollkommen anders gewickelt. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter, das waren Kinder. Und die hat er auf einen Schlag verloren und seine Frau hat die auch verloren. Und es war einfach unwahrscheinlich. Und er hielt an seinem Gott fest. Es ist so gewaltig, dass so ein Mensch sagen kann, Gott hat's gegeben und Gott hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Unvorstellbar. Aber dann, Freunde, dann hat der Feind ihn noch einmal angegriffen. Gott ließ es zu. Und jetzt schabte er sich mit einer Scherbe und saß da auf diesem Berg von Asche. Und die 4 Männer waren nun dabei, es waren eigentlich nicht 3. Der 4., ein ganz besonderer, ein Junger, der wirklich die Situation richtig erfasst hat. und auch den Hiob zurechtgewiesen hat. Aber wisst ihr, Freunde, der Ton macht die Musik. Wenn ein Mensch fühlt, dass ich es gut mit ihm meine, wenn ein Mensch, meine lieben Freunde, fühlt, da ist einer, der ja mitleidet. Und jetzt sagt er mir etwas, dann kann er es eher annehmen, als wenn jetzt Anklage ist. Anklage. Meine Freunde, er stellt sich vor, ich schlage jetzt das Buch Hiob auf, meine Lieben, und ich lese hier den ersten Vers. Da antwortete Eliphas von Teman. Er antwortete, weil jetzt dieser Hiob gesprochen hat, im Kapitel 3, den Tag seiner Geburt verflucht hat und so weiter. Das war wirklich ganz, ganz furchtbar. Er hat immer wieder gefragt, warum? Im Kapitel 3, Freunde, Vers 11, warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an? Warum bin ich nicht verschieden, da ich aus dem Leibe kam? Warum hat man mich auf den Schoß gesetzt? Warum bin ich mit Brüsten gesäugt worden? Er hat einfach keinen Sinn mehr gesehen in seinem Leben. Und Freunde, er konnte nicht mehr. Er litt grausam. Und jetzt stellt sich dieser Eliphas von Teman vor und will ihm antworten, und er sagt, du hast vielleicht nicht gern, so man versucht mit dir zu reden, aber wer kann sich's enthalten, nach dem, was du gesagt hast? Und meine Lieben, jetzt will ich hier mit euch einmal diese Reden ganz kurz betrachten. Meine lieben Freunde, dieser Eliphas kommt mir jetzt vor wie ein Sachverständiger. Wisst ihr jetzt, hat er's einfach gewusst, erkundet, er weiß es, und es kann nicht anders sein, sonst wird sein ganzes Glaubenshaus und seine ganzen Überzeugungen durcheinander gerüttelt. Das gibt es nicht. Er weiß es. Und meine Lieben, das ist immer gefährlich. Wisst ihr, wenn ihr Menschen antrefft, die es so genau wissen und keine andere Meinung gelten lassen? Freunde, das ist gefährlich. Also ich möchte jetzt einmal euch zeigen, dieser Mann hier ist ein Sachverständiger. Der Martin hat es gut gesagt, einer, der seinen Gott kannte, der eine Dogmatik hatte, an der hielt er fest. Und wisst ihr, was er jetzt getan hat? Er suchte ein Corpus Delecti. Versteht ihr, was das ist? Er suchte einen Grund, weshalb dieser Mann so leidet. Und es war ihm klar, dieser Corpus Delecti, den gibt's. Der packt nur nicht aus. Der müsste seine Sünden endlich bekennen. Und dann könnte Gott ihm helfen. Aber meine Lieben, da ist sein erster Fehler. In der Einleitung haben wir gehört, dass es ja mit Gott zu tun hat, da war er überzeugt, und meine lieben Freunde, das ist auch klar. Ich lese noch einmal im Hiob Kapitel 2, den Vers 3, da steht, der Herr sprach zu dem Satan, hast du nicht Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen im Lande nicht, schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Und jetzt pass auf, jetzt sagt Gott dem Teufel, du aber hast mich bewogen, dass ich ihn ohne Ursache verderbt habe. Er hat ihm nicht einmal gesagt, dass es der Teufel getan hat. Er hat es zugelassen. Aber Freunde, was Gott ja zulässt, das lässt er zu. Und der Feind konnte nie weiter gehen, als bis dahin, wo Gott es zugelassen hat. Aber er sagt hier, ohne Ursache habe ich ihn verderbt. Also es hatte tatsächlich etwas zu tun mit Gott, meine Freunde. Und dieser Mann hier, der suchte jetzt einen Corpus Delicti. Er musste einfach unbedingt wissen, warum. Und meine Freunde, es ist schon interessant. Im Grunde genommen war das ein väterlicher Freund. Ein väterlicher Freund. Wie komme ich darauf? Ich schlage einmal das 15. Kapitel auf. Und hier im 15. Kapitel, Freunde, lese ich den Vers 10, damit wir den noch besser kennenlernen. Diesen Eliphas. Er sagt hier, es sind graue und alte unter uns, die länger gelebt haben, denn dein Vater. Stellt euch das mal vor. Es sind graue und alte unter uns, die länger gelebt haben, denn dein Vater. Deshalb bin ich überzeugt, dass das der Älteste war von diesen dreien. Der Älteste an Jahren, meine lieben Freunde, unbedingt. Und deshalb ist er auch der Erste gewesen, der gesprochen hat. Die anderen, die haben ihm den Vorrang gelassen. Und jetzt sage ich, meine lieben Freunde, er war ein väterlicher Freund. Der wollte den nicht fertig machen. Aber er wusste alles hundertprozentig. Ich gehe zurück, meine Lieben. Wir werden jetzt heute Abend, da ich lehrmäßig in eurer Mitte diene, ich gehe jetzt zurück ins 15. Kapitel. Das haben wir gesehen, dieser väterliche Freund. Und im 5. Kapitel, da finde ich etwas Interessantes. Ich lese den Vers 27. Kapitel 5, Vers 27. Ich lese den Vers 26 schon dazu. Das ist ein ganz fantastischer Gedanke. Und wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingeführt werden zu seiner Zeit. Ein schönes Bild. Ich weiß noch, als ein Freund in Wuppertal mir diesen Vers das erste Mal gelesen hat, es war Bruder Erich Weinmann, wie Garben. Wisst ihr, wenn ein Mensch, ein Gläubiger, lang genug gelebt hat, dann wird er lebenssatt, nicht müde, nicht lebensmüde. Aber er hat einfach jetzt lang genug gelebt und wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Garben eingeführt werden zu seiner Zeit. Aber jetzt komme ich zum nächsten Vers. Siehe, das haben wir erforscht und es ist so, dem gehorche und merke du dir's. Dem gehorche und merke du dir's. Meine Freunde, also, merkt ihr's. Im Kapitel 5 lese ich noch mit euch den Vers 9. Ich lese den Vers 8 dazu. Ich aber würde zu Gott mich wenden und meine Sache vor ihn bringen, der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen sind, der den Regen aufs Land gibt und lässt Wasser kommen auf die Gefilde, der die Niedrigen erhöht und den Betrübten emporhält. Fantastische Gedanken, Freunde. Er macht zunichte die Anschläge der Listigen, dass es ihre Hand nicht ausführen kann. Und jetzt wieder ein gewaltiger Vers. Es ist der Vers 13. Er fängt die Weisen in ihrer Listigkeit und stürzt der verkehrten Rat. Eine Redeschlacht, Freunde, der hat gesprochen, der hat sich Zeit genommen. Und meine Lieben, er hat prächtige Dinge gesagt. Prächtige Dinge. Der große Dinge tut, das spricht er von seinem Gott im Himmel, die nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind. Und ich habe diese prächtigen Gedanken mir durch den Kopf gehen lassen und gesagt, da ist doch nichts Falsches dabei. Wenn ich jetzt noch das Kapitel 4 aufschlage und hier den 13. Vers lese, Kapitel 4, Vers 13, ich lese aber schon den Vers 12. Und zu mir ist gekommen ein Herr, ein heimlich Wort, und mein Ohr hat ein Wörtlein davon empfangen. Da ich Gesichte betrachtete in der Nacht, jetzt sind wir bei diesen Gesichten, Freunde. Ein interessantes Gesicht. Wenn der Schlaf auf die Leute fällt, da kam mich Furcht und Zittern an und alle meine Gebeine erschraken. Und da der Geist an mir vorüberging, standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Jetzt frage ich mich, was das für ein Geist gewesen ist. Natürlich, wenn dir plötzlich ein Engel begegnet, dann erschrickst du. Die sind alle erschrocken. Aber wisst ihr, wenn er da von der Furcht redet und Zittern und von seinen Gebeinen, die erschrocken sind, als der Geist an mir vorüberging, standen mir die Haare zu Berg an meinem Leibe. Da stand ein Bild vor meinen Augen und ich kannte seine Gestalt nicht. Es war still und ich hörte eine Stimme. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Meine lieben Freunde, das war ja das, was eigentlich in diesem Hiob drin war. Er konnte sich nicht vorstellen, warum Gott ihn strafen sollte. Und da empfand er ja richtig. Aber Freunde, er hat sich dann doch zu stark erhoben und sich als gerecht hingestellt und so weiter. Und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb sagt hier dieser Eliphas, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Siehe, unter seinen Knechten ist keiner ohne Tadel und seine Boten zeigt er der Torheit. Also das stimmt auch, keiner ist gerecht von sich aus. Wie viel mehr die in Lehmhäusern und so weiter. Also das ist etwas Interessantes. Wisst ihr, Freunde, Er sucht etwas. Er möchte etwas. Sagt es mir, was möchte der? Er möchte, dass dieser Hiob seine Sünde sieht und Buße tut. Und das war nicht das Problem. Und wenn ich seine ganzen Reden lese, und das habe ich getan und mich vertieft, meine lieben Freunde, dann kam mir das vor wie eine Geburt. Wisst ihr, da waren wilde Wehen, Schmerz, und er wollte, dass dieser Hiob jetzt endlich sich zu seinen Sünden bekennt, dieser Reiche, dass er Buße tut und sagt, jawohl, Gott straft mich, weil ich gesündigt habe. Das ist der Fall, der Fehler, Freunde. Gott straft nicht, denn die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus Christus, auf dass wir Frieden hätten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Das steht im Hiob. Er tilgt das. Und Freunde, wenn Gott vergibt, dann ist es so, als wäre es nie gewesen. Dann ist es versenkt ins tiefste Meer. Der Teufel aber, der kommt und will dich anklagen. Das ist der Ankläger der Brüder. Er kann dich im Himmel nicht mehr verklagen. Er ist runtergeworfen. Aber jetzt verklagt er dich bei dir selber. Sag, du hör doch auf. Du bist doch ein armer Wicht. Du bist doch ein Sünder. Du schaffst es nie. Er hält dir die Sünden vor. Und er freut sich, wenn Menschen, auch Gotteskinder, ein schlechtes Gewissen haben. Und jetzt, Freunde, nach den wilden Wehen plötzlich kommen die Presswehen. Er presst ihn, er will unbedingt, dass der seine Sünden jetzt bekennt und Buße tut. Das ist es. Ach, meine Lieben, ich möchte noch einmal ins vierte Kapitel. Und ich lese hier von Vers 3 an. Kapitel 4, Vers 3. Jetzt spricht er zu diesem Hiob und sagt zu ihm, siehe, du hast viele unterwiesen und lässige Hände gestärkt. Deine Rede hat die Gefallenen aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Toll! Das hat er gewusst, aber nun passt auf. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich. Und nun es dich trifft, erschrickst du. Ist nicht deine Gottesfurcht, dein Trost, deine Hoffnung, die Unsträflichkeit deiner Wege. Nun erschrickst du, jetzt was dich trifft, anderen hast du geholfen. Meine Lieben, bis da ginge es eigentlich noch. Aber jetzt, meine Freunde, mache ich einen Sprung, und zwar ins 22. Kapitel. Hiob Kapitel 22, und da lese ich jetzt von Vers 4 an. Und meine Lieben, jetzt wird's eigenartig. Da lernen wir jetzt, dass wir aufpassen müssen, nicht richten sollen, meine lieben Freunde, mittragen, einfach mit dem Herrn reden, nicht überzeugt sein, dass wir alles wissen, alles verstehen. Kapitel 22, und ich lese da von Vers 4 an. Aber dann nachher machen wir noch weiter in diesem Kapitel. Da kommen wir eigentlich zum Punkt. Kapitel 22 von Vers 4 an. Meinst du, wegen deiner Gottesfurcht strafe er dich und gehe mit dir ins Gericht? Also für ihn ist es klar, Gott straft ihn. Der hat Strafe verdient, sonst würde Gott ihn nicht strafen. Das ist falsch. Nein, deine Bosheit ist zu groß. Und deiner Missetat ist kein Ende. Stellt euch mal vor. Deine Bosheit ist zu groß und deiner Missetat ist kein Ende. Du hast etwa deinem Bruder ein Pfand genommen. Jetzt wird er persönlich, jetzt unterschiebt er ihm Sünden. Jetzt denkt er, das hätte eigentlich sein können. Du hast etwa deinem Bruder ein Pfand genommen, ohne Ursache. Du hast den Nackten die Kleider ausgezogen. Du hast die Müden nicht getränkt mit Wasser und hast den Hungrigen dein Brot versagt. Du hast Gewalt im Lande geübt und prächtig drin gesessen. Meine lieben Freunde, jetzt plötzlich sagt er, ja, du bist einer von diesen Reichen. Er unterschiebt ihm Sünden, die dieser gottesfürchtige Hiob nie begangen hat, nie. Und das ist Richten. Und da müssen wir uns ganz, ganz, meine lieben Freunde, da müssen wir uns ganz fest anstrengen, dass wir das nie tun, wisst ihr, auch nicht in Gedanken, dass wir sagen, naja, also, da muss schon etwas dahinter sein. Der muss sich schon versündigt haben. Das ziemt sich nicht, wenn wir einen angefochtenen Menschen besuchen. Sondern da muss ich Fürbitte tun, trösten, tragen helfen, aber nicht sogar noch so tun und denen sogar Sünden unterschieben wollen, die die nie begangen haben. Das ist unwahrscheinlich. Du hast Gewalt im Lande geübt und prächtig drin gesessen. Das ist natürlich ein Unding. Die Witwen hast du leer lassen gehen. Und die Arme der Waisen zerbrochen. Darum bist du mit Stricken umgeben und Furcht hat dich plötzlich erschreckt. Also so nicht. Eliphas von Teman, so nicht. Und ich gehe jetzt noch weiter in diesem 22. Kapitel. Ich lese jetzt von Vers 22 an. Höre das Gesetz von seinem Munde und fasse seine Reden in dein Herz. Wirst du dich bekehren zu dem Allmächtigen, so wirst du aufgebaut werden. Tue nur Unrecht ferne hinweg von deiner Hütte. Meine Lieben, er weiß es, dieser Hiob muss ein Sünder sein und Gott schlägt ihn wegen seiner Sünde, sonst wird es ihm nicht so dreckig gehen. Und das ist ein Unding. Und wirf in den Staub dein Gold, stellt euch mal vor. Vers 23, wirst du dich bekehren zu dem Allmächtigen, so wirst du aufgebaut werden. Tue nur Unrecht ferne hinweg von deiner Hütte und wirf in den Staub dein Gold und zu den Steinen der Bäche das Ophirgold, so wird der Allmächtige dein Gold sein und wie Silber, das dir zugehäuft wird. Dann wirst du deine Lust haben an dem Allmächtigen und dein Antlitz zu Gott aufheben. So wirst du ihn bitten und er wird dich erhören und wirst deine Gelübde bezahlen. Also er sagt ihm, du hast Gott Dinge versprochen und nie bezahlt. Was du wirst vornehmen, wird er dir lassen gelingen und das Licht wird auf deinem Wege scheinen. Denn die sich demütigen, die erhöht er. Und wer seine Augen niederschlägt, der wird genesen. Auch der nicht unschuldig war, wird errettet werden. Er wird aber errettet um deiner Hände Reinigkeit willen. Also, für ihn ist es einfach hundertprozentig klar. Und meine lieben Freunde, es gibt nun viele, die die Krankenheilung überbetonen. Und ich kenne einige, mit einigen habe ich persönlich zu tun gehabt, zum Teil fantastische Männer. Ich denke da an einen, meine lieben Freunde, in Deutschland, in Bielefeld. Ein Gemeindeältester, eine große Gemeinde. Wenn ich kam, dann hat er sich gefreut und ich auch, es war ein Schriftgelehrter. Aber er hat es einfach gewusst. Er hat es einfach gewusst. Und ich erinnere mich an einen Besuch im Spital. Und da lag eine Frau, die war auf der einen Seite ihres Leibes gelähmt. Und es tat mir so leid, und ich wollte sie trösten. Und dann sagt er doch zu dieser Frau, wie lange willst du da überhaupt liegen? Ne? Da siehst du, glaubst zu wenig. Wenn du glauben würdest, dann würde Gott dich sofort heilen, dann würdest du aufstehen. Wie lange willst du da liegen? Und je mehr der so redete, Freunde, umso lieber war ich mit dieser Frau. Ich habe sie gestreichelt, ihr Haar. Ich habe gesagt, hör mal, ich werde ganz fest für dich beten und du bist ein Gotteskind. Und der Heiland hilft dir und er segnet dich. Hab Geduld. Und dann sind wir runtergegangen, meine Freunde. Und ich bin eingestiegen in seinen Mercedes. Und er auch. Aber wisst ihr, Freunde, mich hat's gewurmt. Könnt ihr das vorstellen? Ich habe gedacht, jetzt, dann sage ich, du, hör mal, wenn wir Vollmacht gehabt hätten und den Auftrag Gottes, hätten wir jetzt diese Frau mitnehmen können. Sagt er, du, wir haben Vollmacht, das haben wir. Dann bin ich mit einem Sprung zu diesem Auto raus, auf die andere Seite, hab die Tür aufgerissen, hab den Kerl gepackt und gesagt, aber jetzt schnell, du jetzt schnell, wenn wir diese Vollmacht haben, komm sofort in den 15. Stock von diesem Krankenhaus, dann nehmen wir diese Frau mit, komm, komm. Sagte der, ja weißt du, wir sehen eben nur, was vor Augen ist. Meine Lieben, das ist wieder das. Wir sehen nicht, was die alles verbrochen hat und in was für einer Sünde die lebt. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Und habe mich nun da versucht zu beschwichtigen. Freunde, das ist gefährlich. Und solche meide. Da ist kein Erbarmen von Gott. Kein Mittragen, kein Mitgefühl. So geht es nicht, Eliphas von Teman. So geht es nicht. So kannst du mit Kranken nicht umgehen. Wir sind da, um mitzutragen. Wir sind da, meine lieben Freunde, um zu trösten. Es ist noch Balsam in Gilead. Und ich muss diesen Balsam in die Wunden träufeln und ermutigen. Das ist der Fehler von diesem guten Mann. Meine lieben Freunde, und dann denke ich noch an einen anderen. An einen Heilungsevangelisten. Ich habe im Prinzip nichts gegen diese Leute. Freunde, wenn sie predigen, um den Menschen Mut zu machen und Glauben zu stärken, okay. Aber wisst ihr, Freunde, ich denke, das war hier in Bern. Da war eine Frau in einem Wagen, in einem Wagen. Heute können ja viele noch mit dem Rollator gehen und sich halten. Aber sie war jetzt, Freunde, im Krankenwagen drin. Und jetzt kommt dieser Heilungsevangelist und sagt, steh auf! Wenn du glaubst, steh auf. Im Namen Jesu, steh auf. Und jetzt hat diese Frau sich angestrengt, Freunde. Das Blut ist ihr ins Gesicht gekommen, ein rotes Blut. Mit aller Kraft, mit allem, was sie hatte, wollte sie jetzt wirklich aufstehen, im Glauben aufstehen. Und dann sagt er doch, wenn du nicht willst, dann bleibst du eben im Stuhl. Und meine Freunde, dann hat diese Frau geweint. Und dann bin ich zu ihr hingegangen. Ich war damals ein junger Theologiestudent. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Schwesterle, das war nicht Geist Jesu von diesem Mann. Sei nur getröstet. Eines weiß ich hundertprozentig, der Herr Jesus hat dich lieb. Und man hat dieser Frau angesehen, dass sie ein Gotteskind ist. Und dann hat sie mit beiden Händen meine Hand festgehalten. Und dann konnte sie aufhören zu weinen. Eine andere Frau, ein herrliches Gotteskind, Freunde, sie hatte nur einen Kropf. Und dann hat sie mir gesagt, Bruder Reichenbach, jetzt kommt dieser und dieser Heilungsevangelist aus Amerika. Jetzt bin ich dann bald meinen Kropf los. Ich will euch etwas sagen, Freunde. Ich habe so dafür gebetet, dass sie nicht enttäuscht wird. Ich habe sogar gefastet. Ich will es nicht übertreiben, Freunde. Eine Mahlzeit habe ich ausfallen lassen und dafür gebetet, dass diese Frau jetzt nicht enttäuscht wird. Denn es war mir eine Not, ein herrliches Gotteskind. Und der Heilungsevangelist war da, in Singen und Wiel. Ich war auch dabei. Und der Kropf ist nicht verschwunden. Aber wisst ihr, was passiert ist? Diese Schwester hat ihre Heilsgewissheit verloren. Und jetzt war ich auf dem Plan und habe gesagt, Schwester, was sind das für Bücher da, die du da liest von diesem Mann? Habe ich gesagt, du, die nehme ich alle mit. Und habe ihr eine neue Bibel geschenkt und gesagt, du, ich gebe dir hier 66 Bücher, das Wort Gottes, Schluss damit. Und Freunde, diese Frau hat den Heiland wieder neu entdeckt und war in großer Freude. Ja, gibt es denn überhaupt keine Wunder mehr? Doch. Freunde, ich denke an einen anderen Fall. In Deutschland, in Solingen oben, da war auch eine Frau mit einem Kropf. Und die ist zu einem Gottesmann gegangen und der hat mit ihr gebetet. Und was soll ich sagen? Das ist nun etwas Fantastisches. Während des Gebetes dieses Mannes ist bei dieser Frau der Kropf verschwunden. Und am Schluss des Gebetes sagt dieser Gottesmann, du, wo ist nun dein Kropf? Und dann hat diese Frau einen Schreianfall bekommen. So unwahrscheinlich, und ist durch den Raum gerannt, hat gesagt, Jesus, Jesus hat mir geholfen. Meine lieben Freunde, was ist denn nun? Gott kann, absolut, aber er muss nicht. Und wenn ich an diesen Blindgeborenen denke, meine lieben Freunde, und an einen anderen Blinden, den Jesus geheilt hat, dann haben die eine Stellung gehabt, dieser eine, der sagt, Herr, so du willst, so kannst du. Alle drei Synoptiker erzählen uns diese Geschichte. Matthäus, Lukas, Markus, alle drei. Herr, so du willst, so kannst du. Und dann hat der Herr gesagt, ich will. Er kann, aber er muss nicht. Und er ist dir und mir auch keine Erklärung schuldig. Mein Gott ist absolut souverän. Und jetzt kommt unser Glaube. Der Glaube, dass Gott keinen Fehler macht und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken oder dienen. Ich darf weiter hoffen und glauben und warten. Aber Freunde, es ist furchtbar, wenn ein Mensch wegen einer falschen Lehre, einer falschen Erwartung seine Heilsgewissheit verliert. Versteht ihr das? Und meine Freunde, wisst ihr, diese Spezialisten da, die dann auch bei sich selber ihre Krankheit leugnen, letzten Endes sterben sie fast alle an Krebs. Aber die anderen, die machen genauso weiter und sagen uns, wenn wir sagen, Herr, du weißt es, und dein Wille geschehe, wir seien ungläubige Thomasse. Wir müssten nur glauben. Und dann würde Gott sowieso nichts tun. Meine Freunde, so ist es nicht. Ich will zum Schluss kommen. Ich möchte euch das Wichtigste zeigen. Und zwar Jesus. Und dieser Herr Jesus, meine lieben Freunde, der hat einem Schriftgelehrten etwas Wichtiges gesagt. Genauso wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, genauso muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Genauso hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Meine Freunde, das größte Wunder, das es gibt, ist immer noch das, wenn ein Mensch gläubig wird. Seine Sünde erkennt, Buße tut, Sündenvergebung erlangt. Er lebt wie das Blut Jesu, Freunde, das rein macht, von aller Sünde ihn rein wäscht. Dass aus seinen Sünden etwas Wunderbares entsteht, weil Gott ihm vergibt und er diese Dankbarkeit dann fühlt. Gott hat mir meine Sünde vergeben. Und es ist so, als wäre es nie gewesen. Und sie ist versenkt ins tiefste Meer. Meine Freunde, ist das nicht gewaltig? Dieser Gott, der Sünden vergibt. Ich tilge deine Missetat. Ich tilge deine Sünden um meinetwillen. Und gedenke nicht mehr daran. Das ist Gott. Und den möchte ich loben und preisen. Ihm danken, meine lieben Freunde, für jedes Wunder, das er heute noch tut. Er tut Wunder. Ich habe das selber wunderbar erlebt. Ich selber wurde geheilt von meinem Gott, von einer unheilbaren Krankheit. Ich habe andere erlebt, Freunde, in einer Bibelfreizeit in Gunten. Diese Frau konnte ihre Krücken weglegen, war auf der Stelle geheilt. Ich weiß, Gott kann, aber er muss nicht und es ist Demut, wenn ich sage, Herr, dein Wille geschehe. Die Sünde von diesem Mann, von diesem Freund, von diesem väterlichen Freund, ist die, dass er diesem Mann Sünden unterschieben wollte, sagen, Gott würde das nie zulassen. Das ist die Strafe Gottes für deine Sünden, Freunde. Das ist eine Irrlehre und dagegen müssen wir ankämpfen. Das sind dann unnütze Ärzte, die machen die Menschen kaputt in ihrer sogenannten Seelsorge. Die schaden mehr, als dass sie nützen. Ich muss trösten, aufrichten, mitfühlen, mittragen und den Herrn loben und preisen. Denn meine lieben Freunde, Jesus ist am Kreuz verstorben für uns. Und wenn ich jetzt an dieses Bild denke, in der Wüste, diese kleinen, giftigen Schlangen, die sind gekommen, das Volk, es war abgefallen und jetzt wurden sie gebissen. Und Freunde, dann hat Mose im Auftrage Gottes, nachdem er mit seinem Gott geredet hat, zu Gott geschrien hat, dann hat er eine eherne Schlange gegossen. Sand war da genug, schnell. Und diese eherne Schlange hat er hochgehalten. Und dann hieß die Devise, jeder, der jetzt auf diese eherne Schlange schaut, wird heil. Und diese eherne Schlange in der Wüste, Freunde, ist ein Bild von Jesus. Schau auf Jesus. Und deine Sünden werden dir vergeben. Und er rettet dich. Und diese paar Jahre hier, meine lieben Freunde, das ist es nicht. Die Ewigkeit liegt vor uns. Und wir wollen uns bereit machen, ihm zu vergeben, ihm zu begegnen. Aber meine Lieben, wir beten auch mit Kranken, das tun wir. In der Demut, indem wir sagen, Herr, so du willst, so kannst du. Du bist uns keine Rechenschaft schuldig. Und jetzt sage ich euch noch einen Satz. Als Seelsorger, als Prediger von vielen Jahren, ich sage euch die Wahrheit. Ich weiß nie, warum Gott einen Menschen heilt. Und ich weiß nie, warum er ihn nicht heilt. Und Gott hat uns keine Rechenschaft zu geben über das, was er tut. Aber er ist Liebe und er hat ein Ziel. Er will dich unbedingt retten und ewig bei sich haben. Aus Liebe. Amen. Vater im Himmel, gib uns Gnade, dass wir nie dieser Versuchung verfallen, dass wir Menschen richten und vorgefasste Meinungen haben. Der muss ein Sünder sein, der muss in der Sünde leben, deshalb wird er gestraft von Gott. Denn wir wissen ja, die Strafe liegt auf Jesus. Er hat für uns gebüßt. Aber Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch heute noch heilen kannst. Aber wir wissen auch, der Geist Gottes weht, wo er will im Moment. Sind diese Wunder bei uns in Europa selten? In Asien gibt es viel mehr davon und in Afrika viel mehr. Aber Herr, wir haben hier eben auch eine sehr gute Versorgung von unserem Gott. Das ist auch eine Gnade, unsere Ärzte und all dieses Personal, das sich Mühe gibt und einsetzt. Herr, du mögest sie segnen. Aber Herr, wir blicken auf dich. Und Heiland, noch etwas. Wir erwarten dich. Und wir möchten es sagen, Herr Jesus, komme bald. Herr, hilf. Herr, lass wohl gelingen. Und Heiland, öffne uns die Augen für dein Wort. Amen. Meine lieben Freunde, wenn ich das nächste Mal über das Buch Hiob rede, will ich euch auch die Antwort von Hiob zeigen. Gott hat ja gesagt, dieser Hiob hat richtig von mir gesprochen. Und er musste für die drei beten, sonst hätte Gott sie gestraft. Aber mein Knecht Hiob hat richtig von mir geredet. Ja, was denn? Was ist der Unterschied? Freunde, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das erfassen. Betet, dass wir da absolut dahinter kommen, dann wird es wunderbar sein. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Amen. Gott befolle der Liebe. Und wer irgendeins noch einen Wunsch hat, das Gebet braucht, die kommen ganz vorne, da habe ich natürlich Zeit, das ist ganz klar.